das Lügner-Paradoxon. Die Geschichte beginnt mit einem scheinbar ganz einfachen Satz. Dieser Satz ist falsch. Auf den ersten Blick mag das wie ein Scherz oder ein trivialer Wortwitz anmuten, doch schon beim kurzen Nachdenken stößt man auf ein regelrechtes logisches Labyrinth. Wer diesen Satz für wahr hält, müsste akzeptieren, dass er, eben weil er angeblich falsch ist, nicht wahr sein kann. Wer ihn dagegen von vornherein als falsch einstuft, bestätigt sein eigenes Gegenteil und macht ihn damit scheinbar wahr. Wir geraten also in eine Endlosschleife, in der die Kategorien wahr und falsch nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Die älteste Anekdote zu dieser Paradoxie stammt aus dem alten Griechenland und wird häufig Epimenides zugeschrieben. Im Laufe der Geschichte tauchte sie jedoch immer wieder in leicht abgewandelter Form auf, sobald Philosophen und Logiker über die Sprachlogik und die Rolle der Selbstbezüglichkeit nachdachten. Schon Denker des Mittelalters wie Augustinus stießen auf diesen Knoten, als sie darüber diskutierten, welchen Stellenwert die Wahrheit in den Schriften und theologischen Spekulationen hat. Sie sahen, dass eine einzige Aussage, sobald sie sich selbst ins Visier nimmt, die klare Trennung von wahr und falsch ins Wanken bringen kann. Eine Trennung, die doch zunächst so selbstverständlich erscheint. Mit der formalen Logik des 19. Jahrhunderts, beeinflusst von Mathematikern wie Georg Cantor und Gottlob Frege, wurden die Grundlagen des logischen Denkens gründlich aufbereitet. Aber erst im 20. Jahrhundert, insbesondere durch Bertrand Russell, gewann diese Paradoxie zusätzlichen Ruf. Russell, der ein widerspruchsfreies Fundament für die Mathematik suchte, erkannte, dass selbstbezügliche Sätze wie »Dieser Satz ist falsch« in jedem logischen System, das keine Einschränkungen vorsieht, deutliche Risse verursachen können. Deshalb erdachte er seine Typentheorie, um zu verhindern, dass eine Klasse sich selbst als Element enthalten oder eine Menge sich selbst zum Mitglied haben konnte. Damit sollte jenen Widersprüchen ausgewichen werden, welche derartige Selbstreferenzen erzeugen. Dass Russells Arbeit wichtig war, heißt jedoch nicht, dass alle Fragen damit gelöst wären. Der polnische Logiker und Mathematiker Alfred Tarski entwickelte später eine Unterscheidung zwischen Objekt- und Metasprache. Sein Grundgedanke, man könne nicht über die Wahrheit eines Satzes innerhalb derselben Sprache sprechen, in der der Satz formuliert ist, genau das führe sonst zu Lügner-Paradoxien. Kurt Gödel zeigte wenig später mit seinen Unvollständigkeitssätzen, dass jedes genügend mächtige formale System, das die Arithmetik formulieren kann, Aussagen enthält, die weder innerhalb dieses Systems als wahr noch als falsch bewiesen werden können. Auch wenn Gödel nicht direkt die Lügner-Paradoxie behandelte, atmet seine Erkenntnis denselben Geist. Es gibt systemimmanente Grenzen unseres Versuchs, alle Aussagen eindeutig zu klassifizieren. Und genau diese Grenzen wirft das Lügner-Paradoxon auf prägnante Weise ans Licht. Bemerkenswert ist, dass das Problem nicht nur die Philosophie oder Mathematik betrifft. Wer sich ernsthaft mit selbstbezüglichem Sprechen beschäftigt, blickt in einen unendlichen Spiegel. Man erkennt nicht mehr eindeutig, wo die ursprüngliche Aussage aufhört und wo die Reflexion beginnt. Dieser Satz ist falsch, wirkt fast wie ein Zauberspruch. Er ist kurz, aber stark genug, unsere Denkgewohnheiten zu erschüttern. Wir sind es gewohnt, jede Behauptung in wahr oder falsch einzuordnen. Doch hier scheint beides unmöglich. Daraus entsteht gleichsam ein dritter Weg, jenseits der gewohnten Logikkategorien. Im Lauf der Jahrhunderte haben manche in diesem Fall ein Sinnbild für die Komplexität menschlicher Intelligenz gesehen. Möglicherweise sind unsere scheinbar festen Gewissheiten gar nicht so unumstößlich und unser gesunder Menschenverstand kann sich als fragiler erweisen, als wir dachten. Die eigentliche Kraft dieser Paradoxie liegt in ihrer Aufforderung, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Vielleicht ist es der Umgang mit Sprache an sich, der uns in diese Sackgasse führt, ein sprachliches Konstrukt, das sich gegen seine eigene Grundlage wendet und uns damit an den Rand der Widersprüchlichkeit bringt. Letztlich erinnert uns das Lügner-Paradoxon daran, dass unsere Auffassung von Realität immer auch Lücken aufweisen kann, in denen sich unsere sprachlichen Regeln an ihren eigenen Grenzen reiben. Dies zu akzeptieren bedeutet nicht hilflos zu sein, sondern vielmehr unsere Neugier wachzuhalten. Genau diese Neugier treibt auch heute noch die Forschung und den philosophischen Diskurs voran. Denn an dieser Schnittstelle zwischen Logik und Selbstreferenz erkennt man, wie rasch sich vertraute Konzepte wie wahr und falsch auflösen, sobald sie einer Situation begegnen, in der das Gesagte sich selbst ins Visier nimmt. Die Paradoxie von Achilles und der Schildkröte, wahrscheinlich eine der berühmtesten, die Zenon von Elea zugeschrieben wird. Das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte schildert eine Situation, in der Achilles, der schnellste Läufer der griechischen Mythologie, gegen eine Schildkröte antritt. Doch in der Weise, wie Zenon das Problem darlegt, scheint der Held das langsame Reptil niemals einzuholen. Stellen wir uns die Ausgangssituation vor. Achilles gewährt der Schildkröte einen gewissen Vorsprung. Sobald Achilles losläuft, ist die Schildkröte bereits etliche Meter weiter. Die Logik des Paradoxons ergibt sich aus der Betrachtung immer kleinerer Schritte. Zunächst muss Achilles den Punkt erreichen, an dem die Schildkröte gestartet ist. In dem Moment, in dem er dort ankommt, hat sich die Schildkröte schon ein Stück vorwärts bewegt. Anschließend muss Achilles diesen neuen Punkt erreichen, doch in der kurzen Zeit ist die Schildkröte erneut etwas weiter gekommen. So geht es immer weiter und die Schildkröte bleibt scheinbar stets ein wenig voraus, während Achilles die Lücke nicht endgültig schließen kann. Führt man diese Überlegung an ihre Spitze, so scheint sie zu besagen, dass ein schnellerer Läufer niemals einen langsameren einholen kann, solange letzterer auch nur den geringsten Vorsprung genießt. Natürlich wissen wir aus unserer alltäglichen Erfahrung, dass ein flinker Läufer eine Schildkröte problemlos überholt. Doch Zenons Absicht war nicht, die Möglichkeit zu bestreiten, jemanden einzuholen, sondern eine Widersprüchlichkeit im Begriff der Bewegung und im Umgang mit dem Unendlichen in der antiken Mathematik aufzuzeigen. Man muss es sich vergegenwärtigen, dass Zenon im antiken Griechenland lebte, in einer Epoche, in der Konzepte wie Infinitesimalzahlen oder unendliche Summen von Distanzen noch nicht formalisiert waren. Die Vorstellung, Raum und Zeit bis ins Unendliche in immer kleinere Abschnitte zu zerlegen, wirkte befremdlich. Das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte verdeutlichte die Schwierigkeit, sich vorzustellen, wie unendlich viele Schritte oder Augenblicke eine endliche Strecke ergeben und in einer bestimmten Zeit bewältigt werden können. Im Laufe der Jahrhunderte lieferten Mathematiker wie Eudoxos und Archimedes erste Ideen zum Umgang mit unendlichen Reihen. Doch vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, mit der Entwicklung der Infinitesimalrechnung durch Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz, wurde eine klare Lösung dieses Rätsels gefunden. Nach heutigem Verständnis ergibt sich, wenn man die abnehmende Abfolge der Distanzen summiert, die Achilles auf seiner Verfolgung der Schildkröte zurücklegt, ein endlicher Wert. So lässt sich beweisen, dass Achilles das langsame Tier in einer bestimmten Zeit einholt. Im Kern stützt sich das Paradoxon auf die Idee, dass man unendlich viele Teilstrecken zurücklegen muss, um die Schildkröte einzuholen und es daher unmöglich scheine, dieses unendliche Pensum jemals zu bewältigen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass jedes Teilstück und jedes Zeitintervall immer kleiner wird, sodass die Gesamtsumme nicht unendlich anwächst. Die moderne Arithmetik und Geometrie bestätigen, dass trotz unendlich vieler Schritte die Endsumme endlich sein kann. Das Faszinierende an dieser Überlegung ist nicht nur die praktische Frage, wer das Rennen gewinnt, sondern vor allem die Kritik, die Zenon an unserer intuitiven Vorstellung von Bewegung übt. Indem er den Lauf in unendlich viele Einheiten zerlegt, zeigt er, wie unsere üblichen Raum- und Zeitbegriffe mit der Vorstellung vom Unendlichen kollidieren. Heutzutage belegt die Analysis, dass die Geschwindigkeit und die Summe dieser Teilstrecken in einer Weise zusammenpassen, die sowohl mathematisch als auch intuitiv Sinn ergibt. Achilles überholt die Schildkröte zweifellos. Aber die Kraft des Paradoxons liegt in seiner Fähigkeit, uns daran zu erinnern, dass hinter so alltäglichen Vorgängen wie dem Laufen und dem Einholen eines anderen ein tiefgründiges philosophisches und mathematisches Problem schlummert. Durch sein raffiniertes Beispiel führt Zenon die Grenzen einer allzu linearen Sicht von Raum und Zeit vor Augen und regt dazu an, das Wesen der Bewegung selbst in Frage zu stellen. Noch heute erinnert uns das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte daran, wie wichtig es ist, Konzepte wie Unendlichkeit, Geschwindigkeit und Kontinuität sauber zu definieren. Ein Hinweis darauf, dass das, was unseren Sinnen einleuchtet, nicht immer so eindeutig sein muss, wenn wir es logisch oder mathematisch beleuchten. Das Pfeilparadoxon, unter den verschiedenen Zenon von Elea zugeschriebenen Paradoxien, sticht das sogenannte Pfeilparadoxon besonders hervor, da es eine tiefgründige Überlegung zur Natur der Bewegung und zum Ablauf der Zeit bietet. Auf den ersten Blick scheint das Rätsel wenig komplex. Ein von einem Bogenschützen abgeschossener Pfeil bewegt sich sichtbar von einem Punkt zum nächsten. Das kann jeder beobachten. Doch Zenons Argumentation zielt gerade darauf ab, das Gegenteil zu belegen. Unter bestimmter Betrachtung bewegt sich dieser Pfeil überhaupt nicht. Der Kern dieser Paradoxie lässt sich folgendermaßen skizzieren. Stellen wir uns einen Pfeil vor, der auf sein Ziel zufliegt. Laut Zenon, wenn wir die Zeit in eine Reihe unteilbarer Augenblicke zerlegen, als wäre jedes Bild der Wirklichkeit vollkommen statisch, dann nimmt der Pfeil in jedem dieser Zeitpunkte genau jenen Raum ein, der seiner eigenen Ausdehnung entspricht. Mit anderen Worten, in jedem unendlich kurzen Moment befindet er sich in Ruhe, da es in diesem winzigen Zeitabschnitt keine Bewegung geben kann. Wenn der Pfeil also in jedem einzelnen Augenblick stillsteht, wie kann er sich dann insgesamt fortbewegen? Zunächst widerspricht das unserer alltäglichen Erfahrung, in der wir deutlich sehen, wie ein Pfeil durch die Luft fliegt und schließlich in seinem Ziel stecken bleibt oder zu Boden fällt. Doch Zenons Absicht besteht darin, die Annahmen über Kontinuität und Teilbarkeit der Zeit zu hinterfragen. Im antiken Griechenland fehlte eine ausgefeilte mathematische Theorie, um die Zeit in kleinste Einheiten oder Zeitatome aufzubrechen. Das Pfeilparadoxon untergrub daher die vermeintliche Gewissheit, dass Bewegung etwas natürlich Gegebenes sei, indem es zeigte, dass wir beim Zerlegen dieser Bewegung in unendlich viele Teile plötzlich in einen scheinbaren Widerspruch geraten. Im Lauf der Jahrhunderte haben zahlreiche Denker unterschiedliche Erklärungsansätze für diese Paradoxie vorgeschlagen. Manche sind der Ansicht, Zenon habe die Begriffe Augenblick und Dauer miteinander verwechselt. Genau genommen hat ein Augenblick keine zeitliche Ausdehnung. Es gibt kein Davor und kein Danach, weshalb es trügerisch ist, an einem einzelnen Punkt ein sichtbares Voranschreiten zu verlangen. Tatsächlich wird Bewegung erst über Intervalle hinweg und seien sie noch so kurz sichtbar, nicht in isolierten Zeitpunkten. Die moderne Philosophie und Mathematik betrachten das Paradoxon mit Hilfe des Konzepts der Infinitesimalrechnung. Aus heutiger Sicht ist Zeit ein kontinuierlicher Fluss, den man in unendlich viele, aber stets messbare Abschnitte aufteilen kann. Bewegung entsteht gerade aus der Summe all dieser minimalen Positionsveränderungen in winzigen Zeitintervallen. Wenn Zenon jedoch fordert, den Bewegungsablauf in eingefrorenen Bildern zu sehen, übersieht er, dass sich Bewegung immer über eine bestimmte, wenn auch sehr kleine Zeitspanne definiert, nicht in einem rein abstrakten, dimensionslosen Augenblick. Außerdem wollte Zenon mit seinen Paradoxien die Lehren seines Lehrers Parmenides stützen, der der Auffassung war, dass die wahre Wirklichkeit weder Veränderung noch Vielheit zulasse. Hielt man sich an strenge Logik, so argumentierte Parmenides, dürfe es weder Bewegung noch Wandel geben. Zenons Paradoxien konfrontierten die Menschen damit, dass scheinbar selbstverständliche Annahmen bei exaktem Nachdenken zu Ergebnissen führen können, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Obwohl wir heute annehmen, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse und die Entwicklung der Differential- und Integralrechnung uns eine Lösung dieses Paradoxons liefern, regt Zenons Scharfsinn weiterhin zum Nachdenken über die Kontinuität der Zeit und das Wesen von Bewegung an. Ließen sich mit künftiger Technologie jene Momente absoluten Stillstands nachweisen, falls die Zeit tatsächlich aus diskreten Einheiten besteht? Oder ist Zeit ein durchgängiger Strom, in dem der Pfeil nie wirklich stillsteht? Das Pfeilparadoxon bleibt lebendig als Denkanstoß, der uns daran erinnert, dass selbst scheinbar einfache Vorgänge, wie ein Gegenstand, der durch die Luft saust, bei tieferer Analyse rätselhaft werden können. Letztlich macht dieses Gleichnis deutlich, dass gerade das Offensichtliche, die Bewegung eines Pfeils, ungeahnte Komplexitäten bergen kann. Selbst das Vertraute gerät ins Wanken, sobald wir die grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit näher untersuchen. Daher hallt das Pfeilparadoxon, vor über 2000 Jahren entstanden, bis heute in der Philosophie nach und ruft uns ins Gedächtnis, dass Bewegung, Raum und Zeit keine simplen Gegebenheiten sind, sondern gründlicher Beachtung bedürfen. Der Pfeil bewegt sich, doch folgt man Zenon, dann bewegt er sich in keinem einzelnen Augenblick wirklich. Eine eindrucksvolle Erinnerung daran, wie paradox und erstaunlich unser Weltbild sein kann. Das Paradoxon vom Barbier. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts widmete sich der britische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell einer gründlichen Analyse der Grundlagen der Mathematik. Eine seiner Hauptsorgen war dabei, Widersprüche in der sogenannten Mengenlehre zu vermeiden. In diesem Zusammenhang tauchte ein anschauliches Beispiel auf, das mit alltäglichem Anstrich eine der großen logischen Schwierigkeiten jener Zeit verdeutlichte: das Barbierparadoxon. Es handelt von einem Barbier, der in einem Dorf lebt, in dem alle Männer rasiert sein müssen. Der Barbier rasiert per Definition ausschließlich diejenigen Männer, die sich nicht selbst rasieren. Sofort ergibt sich die unvermeidliche Frage: Wer rasiert den Barbier? Auf den ersten Blick scheint die Lage eindeutig. Rasiert sich der Barbier selbst, verstößt er gegen die Regel, wonach er nur jene Männer rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Lässt er sich hingegen von jemand anderem rasieren oder verzichtet er gänzlich auf die Selbstrasur, müsste er seiner eigenen Vorschrift zufolge doch wieder Hand an sich legen, denn er bedient ja gerade jene Männer, die sich nicht selbst rasieren. Jede Variante endet in einem Widerspruch. Der Barbier kann sich nicht in seine eigene Kundenkartei eintragen, ohne seine Definition zu verletzen, und ebenso wenig kann er sich daraus streichen. Ein solches Rätsel entstand jedoch nicht bloß als Gedankenspiel. Russell wollte anhand eines vertrauten Beispiels die Tiefe eines viel größeren Problems in der Mengenlehre aufzeigen. Ziel dieser Lehre war es, das Fundament der Mathematik zu schaffen, klar zu definieren, was eine Menge ist und wie sich Elemente darin widerspruchsfrei zusammenfassen lassen. Doch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließen sich gewisse Schwierigkeiten erahnen. Ähnlich wie im Fall des Barbiers fragte man sich, Kann es eine Menge aller Mengen geben, die sich selbst nicht enthält? Russell stieß auf die Erkenntnis, dass solche selbstreferenziellen Definitionen verheerende Paradoxien für die damals gängigen logischen Systeme hervorbrachten. In der Barbierparadoxie dient der Satz, der Barbier rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren, als eine Art semantische Falle. Sobald der Barbier versucht, sein Kriterium auf sich selbst anzuwenden, führt dies zu einem Widerspruch. In der Mengenlehre lässt sich dieses Prinzip auf die Kollektion aller Mengen übertragen, die sich nicht selbst enthalten. Die Frage, enthält sich diese Menge selbst, endet in einem ähnlichen Zirkel. Enthält sie sich, verstößt sie gegen ihre eigene Definition. Enthält sie sich nicht, müsste sie es doch tun. Für Russell zeigte diese Kollision, dass man die Mathematik nicht auf einer naiv verstandenen Menge aller Mengen aufbauen kann, denn die Vorstellung eines Universalsystems, das alles, auch sich selbst, einschließt, führt unweigerlich zum Konflikt. Die Tragweite dieses Beispiels veranlasste Russell zur Entwicklung der sogenannten Typentheorie, die verschiedene Ebenen oder Hierarchien einführt, um zu verhindern, dass sie sich eine Menge selbst als Element enthält. Anders gesagt, diese Theorie untersagt Beziehungen zwischen Elementen und Mengen, welche das Barbier-Paradoxon auslösen würden. Dennoch liegt der Reiz dieser Geschichte nicht nur in ihrer Bedeutung für die Mengenlehre, sondern auch darin, dass sie zeigt, wie unsere Sprache scheinbar logische Situationen erzeugen kann, die in der Anwendung auf die Wirklichkeit plötzlich zusammenbrechen. Warum verkörpern gerade ein Dorf ein Barbier und ein Rasiermesser so treffend diesen logischen Knoten? Vermutlich deshalb, weil hier ein abstraktes Problem in einer an den Alltag angelehnten Erzählung eingefangen wird. Jeder kann sofort nachvollziehen, wie der Barbier seine Kunden nach einem eindeutigen Prinzip auswählt, das jedoch an sich selbst zu einem unlösbaren Konflikt führt. So wird das Paradoxon zum eindrucksvollen Mittel, um zu zeigen, wie anspruchsvoll es ist, mithilfe geschlossener, selbstbezüglicher Definitionen wirklich alles abzudecken. Seither haben zahlreiche Logiker und Mathematiker Variationen oder Neuinterpretationen dieses Dilemmas vorgeschlagen. Auch wenn der Barbier letztlich ein fiktives Konstrukt ist, verdeutlicht er ein zentrales Prinzip der Widerspruchsfreiheit. Wir können einem Objekt keine Eigenschaft zuweisen, die darauf beruht, dass sie ihm zuvor nicht zugewiesen werden durfte. Wer in der Mathematik eine Liste oder Menge definieren möchte, die genau alle und nur jene Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten, stößt auf dasselbe Problem wie bei der Frage, ob sich der Barbier rasiert oder nicht. Dieses Problem führte in den folgenden Jahrzehnten trotz seiner vermeintlichen narrativen Einfachheit zum Aufschwung verschiedener logischer Strömungen. Man erkannte die Notwendigkeit, Objekt- und Metasprache klar zu unterscheiden, analysierte die Rolle der Selbstbezüglichkeit als Ursache für solche Sackgassen und entwickelte Methoden, die Variablen so zu typisieren, dass sich unvereinbare logische Ebenen nicht vermischen konnten. Die Tragweite dieser Paradoxie war so groß, dass sie zu einer solideren Grundlage für die Semantik und Syntax sowohl in der Mathematik als auch in der Sprachphilosophie beitrug. Obwohl unzählige Diskussionen darüber geführt wurden, bleibt dieses Beispiel bis heute populär. Selbst fernab formaler Kreise dient das Barbier-Paradoxon immer noch als Inspirationsquelle für all jene, die sich erstmals mit Logik befassen. Seine Wirkung ist leicht nachvollziehbar. Ein scheinbar banaler Mann, der seine Mitbürger rasiert, avanciert plötzlich zum Sinnbild für die Instabilität vermeintlich harmloser Definitionen. Die Paradoxie lässt sich möglicherweise nicht im herkömmlichen Sinne lösen, doch sie lehrt uns, dass wir uns auf gefährliches Terrain begeben, sobald wir von dem Ganzen sprechen, das sich selbst einschließt. Am Ende wartet der Barbier noch immer darauf, dass jemand sein Dilemma löst. Vielleicht ist genau das der Clou. Innerhalb der vorgegebenen Bedingungen gibt es kein Entrinnen. Stattdessen werden wir angehalten, über die Grenzen unserer Sprache und über die logischen Voraussetzungen nachzudenken, die erfüllt sein müssen, bevor wir behaupten können, ein System, eine Definition oder eine Menge könnte restlos alles umfassen, auch sich selbst. Dieser schlichte Friseur, erdacht als rhetorisches Stilmittel, spornt uns an, die Natur unserer Systeme genauer zu überdenken und Kategorien zu meiden, die sich gleichzeitig selbst einschließen und zerstören. Eine paradoxe Lehre, gewiss, aber eine, die für die Entwicklung der Logik und Mathematik überaus fruchtbar war. Das Paradoxon der Allmacht. Häufig wird dieses Paradoxon in Form einer scheinbar einfachen Frage ausgedrückt. Kann ein allmächtiges Wesen einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass es ihn selbst nicht hochheben kann? Auf den ersten Blick scheint es sich um ein bloßes Wortspiel zu handeln. Doch hinter seiner scheinbaren Einfachheit verbirgt sich ein philosophisch-theologisches Rätsel, das über Jahrhunderte hinweg Denker verschiedenster Epochen und Traditionen beschäftigt hat. In der Grundannahme stellen wir uns ein Wesen vor, das tatsächlich allmächtig ist, also jede beliebige Handlung vollbringen kann. Behaupten wir, es könne einen Stein erschaffen, der so gewaltig ist, dass es ihn selbst nicht anzuheben vermag, dann räumen wir ein, dass seine Macht nicht ausreicht, um genau diesen Stein zu bewegen. Und damit wäre es nicht mehr allmächtig. Sagen wir hingegen, es könne einen solchen Stein nicht ins Dasein rufen, schränken wir seine unendliche Kraft genauso ein. In beiden Fällen scheint das Dilemma zu zeigen, dass eine absolute Allmacht, so wie wir sie uns denken, nicht bestehen kann. Historisch betrachtet wurde diese Frage meist aus theologischer Perspektive behandelt. Gelehrte des Mittelalters wie Thomas von Aquin fragten sich, wie sich göttliche Allmacht definieren ließe, ohne in logische Widersprüche zu geraten. Aus Aquins Sicht gilt, dass Gott keine an sich widersprüchlichen Dinge vollbringen kann, zum Beispiel einen quadratischen Kreis oder ein paar Objekt, das zugleich ist und nicht ist. Unter diesem Blickwinkel fordert die Steinfrage eine widersprüchliche Bedingung. Gott solle etwas erschaffen, das sich seinem eigenen Vermögen entzieht. Das wäre unsinnig, weshalb die scholastische Position lautet, Gott sei allmächtig in Bezug auf das, was keinen inneren Widerspruch enthält. Doch nicht alle Philosophen und Theologen folgen diesem Argument. Manche vertreten die Auffassung, eine uneingeschränkte Allmacht bedeute nicht nur, jede denkbare Handlung ausführen zu können, sondern auch, die von uns aufgestellten Logikgesetze zu übersteigen. Mit anderen Worten, wenn ein allmächtiges Wesen alles erschaffen hat, einschließlich Raum, Zeit und logische Prinzipien, könnte es diese nach seinem Belieben aufheben oder modifizieren. Unter diesem Ansatz löst sich das Paradoxon auf, weil die ursprüngliche Frage auf Rahmenbedingungen fußt, die für ein solches Wesen schlicht keine Gültigkeit hätten. Allerdings ist dieses Paradoxon nicht nur in religiösen Zusammenhängen von Interesse, es lenkt ebenfalls den Blick auf die Grenzen von Macht und Logik allgemein. Überträgt man die Frage auf weniger theologische Bereiche, könnte man sie so formulieren: Existieren logische Barrieren, die selbst die höchste aller Mächte nicht überwinden kann? Einige Philosophen, darunter Alvin Plantinga, schlagen hier die Unterscheidung zwischen Allmacht im Sinne von Handlungsmöglichkeiten und Macht ohne logische Einschränkungen vor. Ihrer Auffassung nach verliert etwas, das den Prinzipien der Logik widerspricht, den Status einer denkbaren Sache und kann deshalb selbst für ein allmächtiges Wesen nicht als mögliche Handlung gelten. In der modernen Philosophie wird das Allmachtsparadoxon oft in Zusammenhang mit anderen logischen und metaphysischen Fragestellungen diskutiert, etwa dem Problem des Bösen, dem Begriff menschlicher Freiheit oder der Eventualität mehrerer Universen. Eine streng verstandene Allmacht steht nicht nur der Unhebbarkeit eines Steins gegenüber, sondern auch dem dauerhaften Konflikt zwischen Allmacht und Güte, dem sogenannten Problem des Bösen. Wenn ein allmächtiges und gütiges Wesen existiert, weshalb lässt es dann Leid zu? Letztlich lädt uns das Allmachtsparadoxon dazu ein, die Stimmigkeit des Begriffs absolut zu hinterfragen, sobald es um die Fähigkeit geht, wirklich alles zu tun. Wo liegen die Grenzen dessen, was überhaupt als mögliche Handlung gelten kann? Kann eine unendliche Macht ihre eigene Negation denken, ohne dabei ihr Wesen zu untergraben? Vielleicht liegt die Antwort darin, dass unsere Sprache und unsere Logik versagen, wenn sie etwas beschreiben sollen, das definitionsgemäß außerhalb ihrer Grenzen liegt. Oder die scholastische Sicht trifft zu, dass es schlicht keine Macht gibt, Widersinniges zu bewirken, sodass das Paradoxon sich auflöst, sobald man den Begriff der Allmacht präzise fasst. Wie dem auch sei, der Stein, den niemand heben kann, erinnert uns bis heute daran, dass die Vorstellung von absoluter Macht nicht nur unsere Fantasie auf die Probe stellt, sondern auch die innere Konsistenz unserer Überlegungen zu dem, was existiert, was möglich ist und was wir uns ohne logischen Widerspruch vorstellen können. Trotz der Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, bleibt dieses Dilemma bestehen. Als Erinnerung daran, dass die Idee von Unendlichkeit und Absolutheit eine der anspruchsvollsten und faszinierendsten Herausforderungen der Philosophie ist. Das Sorites-Paradoxon, oft auch als das Haufen-Paradoxon bezeichnet, thematisiert das Sorites-Paradoxon unseren Umgang mit vagen Begriffen. Der Name Sorites stammt vom griechischen Soros, Soros, was Haufen bedeutet, und üblicherweise wird dieses Paradoxon Eubulides von Milet zugeschrieben, einem antiken griechischen Philosophen, der auch andere berühmte Paradoxien formulierte. Der Grundgedanke ist verblüffend einfach. Hat man einen Sandhaufen und entfernt ein einziges Korn, scheint es immer noch ein Haufen zu sein. Entfernt man ein weiteres Korn, würde man intuitiv wieder sagen, es handele sich weiterhin um einen Haufen. Das Problem beginnt, wenn man diesen Vorgang so lange fortsetzt, bis nur noch wenige Körner oder gar nur eines übrig bleiben. Irgendwann ist offensichtlich kein Haufen mehr vorhanden, doch es fällt schwer, genau den Moment zu bestimmen, in dem der Haufen aufhörte, ein Haufen zu sein. Um dies mit Zahlen zu illustrieren, nehmen wir an, ein Haufen bestehe aus 10.000 Sandkörnern. Gilt diese Bezeichnung noch bei 9.999 Körnern? Wahrscheinlich würden wir das bejahen, denn ein einzelnes Korn weniger erscheint belanglos. Wenn wir aber Schritt für Schritt so weitermachen und Korn für Korn entfernen, ist es stets schwierig zu sagen, dass gerade das Fehlen eines einzelnen Korns die Schwelle vom Haufen zum Nichthaufen überschreitet. Trotzdem haben wir irgendwann nur noch ein paar Körner in der Hand oder sogar nur ein einzelnes, und niemand würde das ernsthaft als Haufen bezeichnen. Wo also fand der Wechsel statt? Diese Schwierigkeit verweist auf ein größeres Problem bei vagen Begriffen in unserer Sprache. Wörter wie kahl, groß, arm oder Haufen besitzen keine starren, klar definierbaren Grenzen. In der Alltagskommunikation funktioniert das oft recht gut, doch sobald wir versuchen, sie mit klassischer Logik auf den Prüfstand zu stellen, wird das Fehlen eindeutiger Trennlinien sichtbar. Genau hier setzt das Sorites-Paradoxon an. Wie viele Körner machen einen Haufen aus? Ab welcher Zahl grauer Haare ist jemand ergraut? Welche Körpergröße braucht es, um als groß zu gelten? Meist haben wir nur eine grobe Vorstellung davon, aber keinen klaren Grenzwert, der strenger Logik standhielte. Im Lauf der Philosophiegeschichte sind unterschiedliche Lösungsansätze zu diesem Paradoxon entwickelt worden. Einige stützen sich auf die sogenannte Fuzzy Logic, unscharfe Logik. Anstatt ein Phänomen strikt in ist oder ist nicht einzuteilen, erlauben sie Zwischenwerte oder Abstufungen. So könnte man sagen, ein bestimmtes Sandhäufchen ist zu 100% ein Haufen, dann zu 95% zu 90% und so weiter, je nachdem, wie viele Körner entfernt werden. Dabei wird das klassische Prinzip des ausgeschlossenen Dritten zugunsten von Übergangswerten aufgehoben. Andere dagegen vertreten eine supervaluationistische Position. Nach dieser Auffassung kann man mit vagen Begriffen durchaus korrekt umgehen, sofern es eindeutige Fälle gibt, in denen ein Begriff zweifelsfrei zutrifft, und eindeutige Fälle, in denen er sicher nicht gilt, während die Grauzonen dazwischen schwer festlegbar bleiben. Es entsteht kein wirklicher Widerspruch, sondern vielmehr die Einsicht, dass wir bei bestimmten Begriffen mit unscharfen Rändern leben müssen. Eine weitere Sichtweise, der Epistemizismus, behauptet, es gebe in Wahrheit eine präzise Grenze, an der ein Haufen aufhört, ein Haufen zu sein, wir sie nur nicht kennen oder bestimmen können. Die Schärfe sei objektiv vorhanden, jedoch verschleiert durch unsere eingeschränkten Erkenntnismöglichkeiten oder die vage Verwendung unserer Sprache. Die eigentliche Stärke des Sorites-Paradoxons besteht darin, unsere Alltagskategorien einer scharfen Analyse auszusetzen und zu zeigen, wie fragil sie sein können. Obwohl die meisten von uns im täglichen Miteinander keine exakte Definition benötigen, um zwischen Haufen und Nichthaufen zu unterscheiden, machen Philosophie und Semantik deutlich, dass wir ohne klar umrissene Begriffe an scheinbare Grenzen oder Widersprüche stoßen. Für praktische Zwecke ist diese Wahrheit oft völlig ausreichend, doch aus theoretischer Sicht bleibt sie problematisch. So gesehen lässt sich das Sorites-Paradoxon nicht einfach mit einem »so ist es eben« abtun. Vielmehr ermuntert es uns, über die Beschaffenheit unserer Sprache, über Identitätsfragen und über den Begriff von Wahrheit im Alltag nachzudenken. Es rüttelt an der Vorstellung, die Welt lasse sich in starre, unverrückbare Kategorien einteilen, und verdeutlicht, dass es häufig fließende Übergänge gibt, die sich kaum in feste Grenzen pressen lassen. Am Ende zeigt uns die Paradoxie, dass unsere Begriffe zwar für den Alltag bestens taugen, bei logischer Feinanalyse jedoch keineswegs perfekte Instrumente sind, um die Realität in absoluten Begriffen zu beschreiben. Das Krokodilparadoxon. Eine verbreitete Erzählung handelt von einem Reptil, das ein Kind entführt und der Mutter ein verwirrendes Ultimatum stellt. Es werde ihr das Kind nur dann zurückgeben, wenn sie genau vorhersagen könne, was es tun werde. Auf den ersten Blick mag dies wie eine etwas verdrehte, aber klare Herausforderung erscheinen. Doch die Lage wird hochgradig kompliziert, sobald die Mutter einen Satz äußert, der aufgrund seiner Struktur die Möglichkeit in Frage stellt, dass der Entführer sein Wort hält, ohne in Widersprüche zu geraten. Der entscheidende Augenblick tritt ein, als sie sagt: »Du wirst mein Kind nicht zurückgeben.« Damit sieht sich der Entführer in einem Dilemma, sofern er sich an die von ihm aufgestellte Regel halten will. Entscheidet er sich, das Kind zurückzugeben, wäre die Prognose der Mutter falsch, was bedeuten würde, dass er es nach dem Abkommen eigentlich gar nicht zurückgeben dürfte. Nimmt er hingegen Abstand davon, das Kind zurückzubringen, hätte die Mutter korrekt vorhergesagt, was ihn gemäß seiner eigenen Bedingung wiederum zwingen würde, das Kind doch herauszugeben. In beiden Szenarien entsteht ein Widerspruch, der die paradoxe Natur der Situation offenlegt. Dieses Beispiel wird oft herangezogen, um zu zeigen, wie Sprache einen Teufelskreis erzeugen kann, wenn sie zukünftige Handlungen beschreibt, deren Ausführung von der Wahrheit oder Falschheit einer damit verbundenen Vorhersage abhängt. In diesem Fall scheint das Reptil durch sein eigenes Versprechen gefesselt, während die Mutter den Kniff der Selbstbezüglichkeit nutzt, um einen regelrechten Denkzwang auszulösen. Das Ergebnis ist eine rationale Sackgasse. Egal, welche Entscheidung der Entführer trifft, die Aussage der Mutter bringt das Abkommen ins Wanken. Ähnliche Fälle lassen sich in anderen philosophischen Rätseln finden. Die Lügner-Paradoxie, die sich um den Satz »Dieser Satz ist falsch« dreht, beruht auf demselben Prinzip einer Aussage, die ihre eigene Wahrheitsbehauptung zum Gegenstand hat und so die klassische Logik aushebelt. Auch das bekannte Überraschungsexamen, bei dem ein Lehrer eine unangekündigte Prüfung verspricht und die Schüler jede Möglichkeit zu eliminieren versuchen, nur um am Ende doch überrascht zu werden, funktioniert nach einem ähnlichen Muster. Die Vorhersage selbst hebt die Überraschung scheinbar auf und sorgt gerade dadurch dafür, dass sie eintreten kann. Der Kern dieses Problems liegt in einer Zusage, die daran geknüpft ist, ob jemand eine Vorhersage trifft, die das Ereignis selbst verändern kann. Manche argumentieren, dass der Pakt schon von Anfang an fehlerbehaftet sei. Es sei schlicht unmöglich, etwas zu garantieren, das von der Wahrheit oder Falschheit einer Aussage abhängt, die ihrerseits die Bedingung verändert. Andere meinen, die Mutter bringe bewusst eine unbehebbare Formulierung ins Spiel, indem sie die Logik des Entführers gegen ihn selbst richtet. Wieder andere betonen, dass unsere Sprache für solche selbstreferenziellen Aussagen, die ein zukünftiges Ereignis festzurren wollen, nicht ausgelegt sei. Philosophisch betrachtet wirft dieses Dilemma Fragen zu Vorhersagbarkeit, freiem Willen und der Konsistenz logischer Systeme auf. Nicht jeder zukünftige Vorgang lässt sich in einer Behauptung einfrieren, besonders wenn diese Behauptung wiederum Einfluss auf das Geschehen nimmt. Wenn das Schicksal einer Handlung von der Richtigkeit des Satzes abhängt, der sie beschreibt, entgleitet die Handlung gleichsam dem Zugriff dessen, der sie ausspricht, oder auch dem, der sie hören soll. Damit werden Fragen zum Determinismus aufgeworfen. Lässt sich alles voraussehen, oder muss man einsehen, dass selbst scheinbar wasserdichte Regeln in sich zusammenfallen, wenn Selbstbezüglichkeit ins Spiel kommt? Trotz ihres fantastischen Anscheins hat die Szene mit Reptil und entführter Mutter viel Aufmerksamkeit in der Logik und Sprachphilosophie erregt, weil sie illustriert, wie eine Situation entstehen kann, in der das, was gesagt wird und das, was geschehen soll, sich gegenseitig aufheben. Dieses Hin und Her stellt unsere Überzeugung in Frage, Sprache könne eine Lage eindeutig festschreiben. Gleichzeitig verdeutlicht es, wie schwer es ist, unfehlbare Regeln zu formulieren, sobald die Beteiligten ihr Verhalten gerade an dem orientieren, was gesagt wird oder gesagt werden könnte. Wie bei so vielen philosophischen Paradoxien existiert auch hier keine allgemein anerkannte Lösung, mit der alle zufrieden wären. Der Wert dieser Denkaufgabe liegt vielmehr darin, dass sie unsere Gewissheiten erschüttert. Wir merken, dass klare Regeln allein nicht ausreichen, um Widersprüche zu vermeiden. In den Feinheiten der Interaktion, in der Freiheit zum Handeln und im Gebrauch unserer Sprache verbirgt sich ein Potenzial für Unstimmigkeiten. Genau dort schlägt die Paradoxie zu und lässt die Logik an ihre Grenzen stoßen, sobald Aussagen über ihre eigene Gültigkeit oder Ungültigkeit entscheiden, ein Kreislauf, aus dem sich kein Weg ohne Widerspruch finden lässt.
Das Rabenparadoxon.
Stellen wir uns die universelle Hypothese vor. Alle Raben sind schwarz. Auf den ersten Blick scheint es logisch, zur Überprüfung einfach Raben zu beobachten und festzustellen, ob sie tatsächlich alle schwarzes Gefieder haben. Der Philosoph und Logiker Carl Gustav Hempel entdeckte jedoch eine merkwürdige Konsequenz der gängigen induktiven Bestätigungsmethoden. Dieses Phänomen wird heute als das sogenannte Rabenparadoxon bezeichnet. Ausgangspunkt ist die formale Version der Behauptung, alle Raben sind schwarz, lässt sich als, wenn etwas ein Rabe ist, dann ist es schwarz, formulieren. Und diese Aussage hat die logische Form, wenn P, dann Q. In der klassischen Logik und in der induktiven Methodik nimmt man an, dass die Beobachtung von Fällen, in denen P, Q gilt, die Hypothese stützt. Das bedeutet, sieht man einen schwarzen Raben, bestätigt dies scheinbar direkt die Regel, alle Raben sind schwarz. Die Überraschung entsteht, weil alle Raben sind schwarz, logisch gleichbedeutend ist mit alles, was nicht schwarz ist, ist kein Rabe. Daraus folgt eine scheinbar absurde Schlussfolgerung. Findet man zum Beispiel einen roten Gegenstand, etwa einen Apfel, der offensichtlich kein Rabe ist, so zählt dies nach denselben Bestätigungskriterien als Evidenz dafür, dass alle Raben schwarz sind. Denn jedes nicht schwarze, nicht Rabe Objekt scheint die Aussage zu stärken, dass es, wäre es ein Rabe, dann schwarz sein müsste. Diese Konsequenz widerspricht unserem wissenschaftlichen Bauchgefühl. Normalerweise würde man nicht vermuten, dass eine rote Apfelsorte oder ein blauer Kugelschreiber etwas zur Untermauerung der These beiträgt, dass alle Raben schwarz sind. Man würde eher erwarten, dass nur die tatsächliche Beobachtung weiterer Raben und ihrer Farbe wirklich bedeutend ist. Doch wenn man strikt am Prinzip der Extensionalität in der Logik festhält, dass eben die Gleichwertigkeit zwischen alle Raben sind schwarz und alles, was nicht schwarz ist, ist kein Rabe, fordert, dann muss man akzeptieren, dass jedes beliebige Objekt, das nicht schwarz und zugleich kein Rabe ist, die Hypothese in formaler Hinsicht bestätigt. Diese Paradoxie hat großes Aufsehen in der Philosophie erregt, da sie eine Kluft zwischen unserem Alltagsverständnis und der logischen Theorie der Bestätigung aufzeigt. Aus Common Sense Sicht bekräftigt die Sichtung eines schwarzen Raben unmittelbar die These, alle Raben sind schwarz, wohingegen das Betrachten eines nicht schwarzen Nicht-Raben völlig irrelevant erscheint. Auf der streng formalen Ebene jedoch werden beide Beobachtungen als gleichermaßen bestätigend angesehen. Das Rabenparadoxon steht in enger Verbindung mit Fragen zur Induktion, zum Bestätigungsproblem und zur sogenannten Logik der Hypothesen. Hempel wollte damit veranschaulichen, wie ein induktives Prinzip, wonach jeder positive Fall einer Verallgemeinerung diese stützt, zu kontraintuitiven Ergebnissen führen kann. Während es uns sinnvoller erscheint, 1000 schwarze Raben zu beobachten, als unzählige bunte Gegenstände zu inspizieren, welche keine Raben sind, unterscheidet die formale Theorie der Bestätigung hier zunächst nicht. Verschiedene Philosophen und Logiker haben Deutungen vorgeschlagen, um die Paradoxie abzuschwächen oder zu erklären. Ein Ansatz besagt, dass Beobachtungen nicht alle das gleiche Gewicht besitzen. Praktisch liefert das Finden weiterer schwarzer Raben bedeutend mehr neue Informationen als die Feststellung, dass ein x-beliebiges andersfarbiges Objekt ebenfalls kein Rabe ist. Zwar bestätigt Letzteres die Hypothese formal, aber es erweitert unser Wissen kaum, da die Welt voller Dinge ist, die weder schwarz sind noch Raben. Andere betonen, dass in der formalen Logik zwar P cum Q gleichbedeutend ist mit Q P, dies jedoch in der empirischen Bestätigung nicht zwangsläufig das gleiche Gewicht hat. Mit anderen Worten, logische Äquivalenz muss nicht notwendigerweise auf eine gleiche Bestätigungskraft im wissenschaftlichen Kontext hinauslaufen. Außerdem kann der theoretische Hintergrund entscheidend sein. Eine Beobachtung, die tatsächlich auf die Klasse Raben abzielt, hat eine andere Aussagekraft als das Betrachten irgendeines zufälligen Nicht-Raben. Aus dieser Sicht zeigt das Rabenparadoxon, dass echte wissenschaftliche Bestätigung stets kontext- und informationsabhängig ist und sich nicht allein über formale Logik regeln lässt. Schließlich steht das Paradoxon auch in Verbindung mit größeren erkenntnistheoretischen Fragen wie David Humes Problem der Induktion oder Karl Poppers Falsifizierbarkeitsprinzip. Gemein ist all diesen Diskussionen, dass unser induktives Denken und unsere Erwartungen an die Wissenschaft nicht in jedem Fall deckungsgleich mit den Regeln formaler Logik sind und dennoch für das Gewinnen von Wissen unverzichtbar bleiben. Hempels Idee führt uns also einen Widerspruch zwischen formal-logischer und intuitiver Bestätigung vor Augen. Zwar erscheint jeder neue schwarze Rabe als authentischer Beleg dafür, dass alle Raben schwarz sind. Doch formal betrachtet leistet auch jeder Nicht-Schwarze, Nicht-Rabe denselben Dienst. Diese scheinbare Unstimmigkeit zwingt uns, gründlicher über den Stellenwert von Beobachtungen nachzudenken, uns von dem Gedanken zu verabschieden, dass wissenschaftliche Methoden rein formal funktionieren und anzuerkennen, dass die Praxis der empirischen Forschung von Prinzipien geprägt ist, die über klassische Logik hinausgehen. Genau aus diesem Grund bleibt das Rabenparadoxon in der Philosophie der Wissenschaft und der Erkenntnistheorie ein anregendes Thema, denn es veranschaulicht, wie vielschichtig die Beziehung zwischen Sprache, Logik und unserem Verständnis der Welt tatsächlich ist. Das Wahlparadoxon. Im Alltag neigen wir dazu zu glauben, dass uns mehr Optionen grundsätzlich entgegenkommen. Wir empfinden es als Gewinn an Entscheidungsfreiheit und die Chance, die für uns beste Möglichkeit zu finden. Die sogenannte Paradoxie der Wahl, auch bekannt als Paradoxon der Angebotsüberlastung, zeigt jedoch, dass ein Übermaß an Alternativen tatsächlich Verwirrung, Entscheidungsblockaden und letztlich geringere Zufriedenheit auslösen kann. Dieses Phänomen wird in Psychologie, Verhaltensökonomie und Soziologie intensiv diskutiert und wirft Fragen über den Zusammenhang zwischen der Fülle an Möglichkeiten und dem persönlichen Wohlbefinden auf. Der Begriff wurde vor allem durch die Arbeiten des Psychologen Barry Schwartz populär, der in seinem Buch The Paradox of Choice Why More is Less darlegte, wie eine überbordende Vielfalt an Optionen, etwa beim Einkauf, bei der Berufswahl oder in der Lebensplanung, uns überfordern kann. Anstatt uns freier zu fühlen, leiden wir unter mentaler Erschöpfung und permanenter Unsicherheit, ob wir tatsächlich die richtige Wahl getroffen haben. Um dies zu veranschaulichen, nehmen wir an, wir suchen ein neues Paar Schuhe. Stehen nur zwei oder drei Modelle zur Auswahl, fällt der Vergleich leicht und wir entscheiden uns schnell. Befinden wir uns hingegen in einem Laden mit Dutzenden von Marken, Farben und Preisspannen, wird die Entscheidungsfindung kompliziert. Wir investieren mehr Zeit in den Vergleich, verlieren uns in Details und sind nach der Entscheidung oft unzufrieden, da wir befürchten, eine möglicherweise bessere Option übersehen zu haben. Dieses Phänomen ist in den unterschiedlichsten Bereichen zu beobachten, sei es in Supermärkten, bei der Auswahl einer Krankenversicherung, bei Finanzinvestitionen oder bei Streaming-Plattformen, die eine Vielzahl an Filmen, Serien und Musik anbieten. Die Folge kann eine sogenannte Entscheidungsmüdigkeit sein. Nach zu vielen Wahlen in kurzer Zeit schwindet unsere Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen. Wie ein übersättigter Muskel erschöpft sich der Geist, was zur Entscheidungsblockade oder zu vorschnellen Entschlüssen führt. Um die Wurzeln dieses Paradoxons besser zu verstehen, wurden verschiedene psychologische Mechanismen vorgeschlagen. Angst vor Reue. Je mehr Alternativen es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine andere Option vielleicht besser gewesen wäre. Auch wenn das nicht zweifelsfrei überprüfbar ist, genügt der Gedanke an das Verpasste, um Unbehagen zu erzeugen. Dieser Effekt verstärkt sich in Online-Shops oder Abo-Systemen, die uns ständig vor Augen führen, was wir gerade verpassen. Wachsende Erwartungen. Bei einer großen Auswahl steigt die Erwartung, die perfekte Option zu finden, die alle Wünsche erfüllt. Oft bleibt diese Vorstellung aber unerfüllt, was zu einer stärkeren Enttäuschung führt, als wenn wir nur zwischen wenigen Angeboten wählen müssten. Der Perfektionismus wächst, weil wir glauben, in einer riesigen Vielfalt müsse es doch das ideale Angebot geben. Mentale Entscheidungskosten. Jedes Mal, wenn wir viele Möglichkeiten vergleichen, investieren wir Zeit und kognitive Ressourcen. Je mehr Alternativen hinzukommen, desto anstrengender wird dieser Prozess. Das menschliche Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, zahllose Faktoren detailliert abzuwägen. Am Ende kann die Überlastung zu einem Entscheidungsstau oder zu impulsiven Schnellschüssen führen. Zufriedenheit und Maximizer versus Satisficer. Hier unterscheidet man zwischen sogenannten Maximizern, die stets nach der objektiv besten Wahl streben, und Satisficern, die sich mit einer hinreichend guten Option begnügen. Studien legen nahe, dass Maximizer bei einer großen Vielfalt an Möglichkeiten mehr Stress empfinden und häufiger unter Reuegefühlen leiden, da sie unbedingt das Optimum finden wollen. Satisficer dagegen sind eher bereit, Kompromisse zu akzeptieren und empfinden ihre Entscheidung entsprechend weniger belastend. Die Paradoxie der Wahl bedeutet jedoch keineswegs, dass wir sämtliche Freiheiten einschränken und nur noch minimale Wahlmöglichkeiten haben sollten. Vielmehr geht es um ein sinnvolles Gleichgewicht. Zwar bietet eine gewisse Bandbreite an Optionen Flexibilität und individuelle Anpassung, doch kann ein Übermaß an Alternativen zum Quell von Stress und mentaler Erschöpfung werden. Viele Unternehmen und UX-Designer haben begonnen, diesen Aspekt zu berücksichtigen, indem sie ihre Produktpaletten strukturieren, gezielte Empfehlungen aussprechen oder durch Filterfunktionen die relevantesten Alternativen herausstellen. Auch in Politik und Gesellschaft erkennt man dieses Phänomen, wenn etwa Krankenversicherungen, Rentenfonds oder Wahlsysteme eine Vielzahl von Varianten anbieten. Manchmal reagieren Bürger mit Desinteresse, aufgeschobenen Entscheidungen oder zufälligen Auswahlen, weil die Komplexität sie schlicht überfordert. So zeigt sich, dass eine große Auswahl nicht immer eine höhere Beteiligung oder qualitativ bessere Entscheidungen fördert. Ein weiterer Bereich, in dem sich die Paradoxie deutlich manifestiert, sind zwischenmenschliche Beziehungen und Partnerschaften im digitalen Zeitalter. Apps und soziale Netzwerke ermöglichen es, unzählige potenzielle Kontakte zu knüpfen. Für manche bedeutet das mehr Freiheit, für andere bringt es jedoch die ständige Versuchung mit sich, nach etwas noch Besserem zu suchen, was langfristig zu Unzufriedenheit und Zweifel führen kann. Mehrere Studien konnten zeigen, dass eine kleinere Auswahl sowohl die Kaufbereitschaft als auch die spätere Zufriedenheit erhöhen kann. Ein klassisches Experiment hierzu vergleicht zwei Stände mit Marmeladenproben. Ein Tisch bietet 24 verschiedene Sorten an, ein anderer nur 6. Obwohl der größere Stand zunächst mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird letztlich beim kleineren Angebot häufiger gekauft und die Käufer sind im Anschluss zufriedener. Die Interpretation: Weniger Optionen erleichtern den Entscheidungsprozess und verringern das Gefühl, sich falsch entscheiden zu können. Allerdings weisen einige Autoren darauf hin, dass die Paradoxie der Wahl nicht für alle Kulturen, Persönlichkeitstypen und Situationen gleichermaßen gilt. Es gibt Menschen, die es genießen, aus hunderten Angeboten zu wählen, ohne dabei Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Andere sind bereits bei wenigen Möglichkeiten schnell überfordert. Individuelle und kontextuelle Faktoren beeinflussen also, wie wir auf ein Übermaß an Alternativen reagieren. Insgesamt ist der wertvollste Beitrag der Paradoxie der Wahl die Erkenntnis, dass mehr Entscheidungsfreiheit nicht automatisch größeres Glück oder Zufriedenheit bedeutet. Mitunter ist eine maßvolle Begrenzung, ergänzt durch klare Hinweise und Orientierungshilfen, sinnvoller für unser Wohlbefinden. Gerade die Kunst, das richtige Maß zwischen zu viel und zu wenig zu finden, bewahrt uns vor Entscheidungsstau und Frustration. Kurzum, das Wahlparadoxon zeigt, dass ein Überangebot an Möglichkeiten die Freude am Auswählen dämpfen und uns in Grübeleien über verpasste Chancen stürzen kann. In einer Welt, die uns mit Informationen und Angeboten überflutet, ist es entscheidend, Strategien zu entwickeln, die uns bei komplexen Entscheidungen entlasten, ohne unsere Autonomie zu beschneiden. Ein kluges Gleichgewicht ist gefragt. Vielfalt ist bereichernd. Doch übertriebene Auswahl kann zu einem stillen Saboteur unserer Zufriedenheit werden. Das Gefangenendilemma. Es gilt als eines der einflussreichsten und grundlegendsten Probleme in der modernen Spieltheorie. Entstanden ist es in den 1950er Jahren durch die Arbeit des Mathematikers Merrill Flood und des Psychologen Melvin Drescher, doch Albert W. Tucker machte es in der bis heute bekannten Form populär. Man stelle sich zwei Verdächtige A und B vor, die eines Verbrechens beschuldigt werden und in getrennten Zellen sitzen. Sie können nicht miteinander kommunizieren und die Polizei bietet jedem von ihnen, ohne Wissen des anderen, eine individuelle Absprache an. Beide Gefangenen haben zwei Optionen: schweigen, mit dem Partner kooperieren oder verraten, den anderen belasten. Die Strafe richtet sich nach der Kombination ihrer Entscheidungen. Schweigen beide, fehlt der Polizei eine stichhaltige Beweisgrundlage. Jeder der beiden bekommt eine moderate Strafe, sagen wir ein Jahr Haft. Verrät einer seinen Partner, während der andere schweigt, so geht der Verräter straffrei aus, 0 Jahre, während der Schweigende die längste Strafe bekommt, zum Beispiel 3 Jahre. Verraten sich beide gegenseitig, verfügt die Polizei über genug Beweise, um sie zu verurteilen. Doch da beide kooperiert haben, aus Sicht der Polizei, erhalten sie eine mildere Strafe, beispielsweise 2 Jahre Haft je Person. Die Paradoxie zeigt sich, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Aus kollektiver Sicht wäre es optimal, wenn beide schweigen, je 1 Jahr, insgesamt also 2 Jahre. Aus individueller Perspektive jedoch fürchtet jeder, der andere könne ihn verraten, während er selbst schweigt, was ihm dann die Höchststrafe einbringen würde. In der Ungewissheit darüber, wie sich der andere entscheidet, erscheint Verrat für jeden die rationalere Strategie, um seine eigene Strafe zu minimieren. Dieses Ergebnis entspricht dem sogenannten Nash-Gleichgewicht in der Spieltheorie. Keiner hat einen Anreiz, einseitig seine Strategie zu ändern, obwohl das Resultat, beide verraten je 2 Jahre, schlechter ist, als wenn sie zusammengehalten hätten. Man spricht hier von einem Dilemma, weil die Spannungen zwischen individuellem und kollektivem Vorteil deutlich werden. Das eigenständige, rationale Handeln zweier Egoisten führt zu einem schlechteren Gesamtergebnis als wechselseitige Kooperation. Das Gefangenendilemma wird in vielen Bereichen als Analogie herangezogen. In der Volkswirtschaftslehre dient es zur Erklärung von ruinösen Preiskämpfen oder Überproduktion. In der internationalen Politik lässt es sich auf das Wettrüsten übertragen, wo jedes Land glaubt, dass es aus rationalen Gründen mehr Waffen benötigt, auch wenn dies global gesehen zu höheren Risiken führt. In der Evolutionsbiologie hilft es, Kooperation und Altruismus in Tier- und Menschenpopulationen zu verstehen. Eine häufig diskutierte Erweiterung ist das wiederholte Gefangenendilemma, bei dem die Spieler nicht nur einmal, sondern mehrfach aufeinandertreffen und sich an die früheren Züge ihres Gegenübers erinnern. In diesem Szenario gewinnen Strategien wie Tit for Tat an Bedeutung, bei denen man die jeweilige Aktion des anderen in der nächsten Runde widerspiegelt oder sich auf Verzeihen und Bestrafen beruft, um langfristig Kooperationsverhalten zu fördern. Auch Mehrspielervarianten, bei denen ein ganzes Kollektiv vor der Entscheidung zwischen Kooperation und Verrat steht, verkomplizieren das Szenario, bewahren aber den Grundmechanismus. Das Eigeninteresse führt oft zum kollektiven Nachteil. In der Praxis zeigt das Dilemma, wie schwer es ist, Mechanismen oder Regeln zu gestalten, die Kooperation begünstigen. In vielen sozialen und politischen Systemen sollen Sanktionen oder Anreize, das Schweigen bzw. das kooperative Verhalten, lohnender machen als den Verrat. Gesetzgebung, internationale Abkommen, Marktregulierungen und selbst moralische oder kulturelle Normen können als Versuche gesehen werden, die Auszahlungsstruktur so zu verändern, dass kooperatives Verhalten sich nicht nur ethisch, sondern auch individuell lohnt. In seiner einfachsten Form, ohne Kommunikationsmöglichkeit oder glaubwürdige externe Strafen, führt das Gefangenendilemma jedoch stets zum beiderseitigen Verrat. Dies ist keine Fehlentscheidung der Gefangenen, sondern eine logische Konsequenz des Anreizsystems. Unabhängig davon, was der andere tut, ist Verrat immer die bessere persönliche Option. Das Ergebnis ist zwar stabil, aber suboptimal für beide, was deutlich macht, wie sehr individuelle Rationalität die Summe der Einzelinteressen auf ein kollektiv ungünstiges Ergebnis lenken kann. Die Bedeutung des Gefangenen-Dilemmas liegt darin, dass es veranschaulicht, warum individuelles Nutzenkalkül ohne zusätzliche Koordinations- oder Bindungsmechanismen nicht zwangsläufig zu den besten Gesamtergebnissen führt. Der paradoxe Aspekt ist kein logischer Widerspruch, sondern die Einsicht, dass rationales Eigeninteresse und kollektives Wohlergehen einander widersprechen können. Spannend ist zudem, dass Kooperation in wiederholten Spielen als dauerhafte Strategie möglich wird, sofern genügend Unsicherheit über das Spielende besteht oder die Akteure Mechanismen entwickeln, um kooperative Tendenzen zu belohnen und Verrat zu sanktionieren. Zusammengefasst illustriert das Gefangenendilemma auf prägnante Weise, wie die Diskrepanz zwischen kurzfristigem Eigennutzen und längerfristigem Gemeinschaftsvorteil zustande kommt. Ohne zusätzliche Regeln oder Vereinbarungen resultiert im Basisszenario der doppelte Verrat. Doch sobald es gelingt, Anreize, Kommunikationswege und verbindliche Absprachen zu etablieren, kann das Bild sich ändern. So ist das Gefangenendilemma längst mehr als nur ein theoretisches Beispiel. Es berührt Kernfragen der zwischenmenschlichen Kooperation, des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der internationalen Beziehungen und prägt noch immer zentrale Diskussionen in Spieltheorie, Wirtschaft, Soziologie und Politikwissenschaft.